Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag hat begonnen. Lasst uns wachen und nüchtern sein und abtun, was uns träge macht. Dass wir ihn preisen, unseren Gott, mit unserem Leben, vom ersten Morgenlied an bis zur Ruhe der Nacht. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, hört man mich? Ich gehe davon aus, ja. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, heute zu uns in den Gottesdienst zu kommen. Meine Begrüßung fällt heute ein bisschen anders aus. Ich möchte nämlich gleich zu Beginn unseres Gottesdienstes mal ein paar Dankeschöne loswerden. Erstens an Frau Graubner für ihren Dienst heute hier. Sie wird uns die Predigt halten. Vielleicht sagt sie auch noch mal zwei Sätze zu sich selber. Ein weiteres Dankeschön geht an der Frau Hahn an der Orgel, die uns musikalisch begleitet. Und ein drittes Dankeschön, ich denke, da rechnet gar nicht damit, geht an denjenigen, der heute die Kirche so schön vorbereitet hat, der derzeit Andreas Vertretung sozusagen macht und der heute Geburtstag hat. Der Lütz Frank, wird 85, Gottes Segen. Vielen Dank für deinen Dienst.
Und selbstverständlich, auch wenn gerade nicht die Sonne scheint, eine kleine Sonnenblume.
Und so wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Gut, also noch zwei Sätze zu mir. Maria Graubner, wohne in Schwarzenberg. Ich gehöre zum Diakonissenhaus Zion. Mein Kollege Andreas Korb war vorige Woche hier. Ich war bis vor 4 Monaten Pflegedienstleiterin in den Pflegeheim von Zion, bin jetzt im so gut wie Ruhestand und seit 25. April bin ich als Prädikant ordiniert und tue das, was ich schon immer gern tun wollte. Ich halte ab und zu mal einen Gottesdienst. Ich denke, das genügt zu mir. Und jetzt wollen wir miteinander beten. Beten wir in der Stille zu Gott, der die Welt durch seine Liebe erlöst. Du, unser Gott, du siehst die Not der Menschen und sendest deinen Sohn als unseren Retter. Gestalte uns nach seinem Bild, dass Güte und Barmherzigkeit uns erfüllen und wir die Bedürftigen nicht übersehen. So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Epistellesung für den heutigen 13. Sonntag nach Trinitatis steht im ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob. Thank you.
Das Evangelium steht bei Lukas im 10. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und öffne unser Herz für dein Wort. Liebe Gemeinde, unser Predigttext steht im 1. Mose 4, es sind die Verse 1 bis 16a. Ich lese sie uns nach Luther 21. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Und danach gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn Opfer brachte. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Da sprach der Herr zu Kain, warum bist du so zornig? Und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du recht handelst, erhebt er sich. Handelst du aber nicht recht, dann lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sagte, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nun sollst du verflucht sein auf der Erde, die ihren Schlund aufgetan und das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen hat. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir fortan seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Kain aber sagte zu dem Herrn, meine Strafe ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Sieh, du treibst mich heute aus dem Land. Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf der Erde. So wird es geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, wer Kain totschlägt, das soll siebenfach gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, damit ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain von dem Angesicht des Herrn fort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Vielleicht hatten Sie beim Hören des Predigttextes ähnliche Gedanken wie ich beim ersten Lesen. Ach ja, Kain und Abel, das kenne ich. Brudermord, passt das zu einem Sommersonntagmorgen? Und dann noch als Predigttext. So ein schönes Evangelium, das vom barmherzigen Samariter. Und dann wird über diesen brutalen Text gepredigt. Und überhaupt, Urgeschichte im Alten Testament, das ist doch so lange her. Ja, das stimmt alles. Aber wenn wir in die Zeitungen sehen, besonders in die kleinen Notizen am Rand der Regionalseiten, wie viele Eifersuchtsdramen und Streitigkeiten werden dort aufgezählt? Manche mit schlimmem Ausgang. Die Gründe sind vielfältig. Kränkung, Neid, Eifersucht oder auch nur der berühmte Knallerbsenstrauch am Gartenzaun. Das Ende muss nicht immer tödlich sein, aber immer wird etwas zerstört. Beziehungen oder Nachbarschaften. Und oftmals werden Unschuldige mit hineingerissen. Auch unser Predigttext ist so eine Geschichte, in der es nur Verlierer gibt. Eva und Adam verlieren ihre Söhne. Abel ist tot und Kain auf der Flucht. Die Menschheit verliert sozusagen ihre Zukunft nach der Vertreibung aus dem Paradies noch einmal. Und Gott? Gott verliert einen, der ihn anbetet, der ihm Opfer bringt. Was kann die Botschaft dieser Geschichte sein? Die Schriftstellerin Ricarda Huch soll einmal gesagt haben, in der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Ich denke, sie hat nicht Unrecht. Gehen wir noch einmal zurück zum Anfang der Geschichte. Eva bringt ihren ersten Sohn zur Welt und sie bricht darüber in Jubel aus. Jede Frau, die ein Kind geboren hat, kann das nachvollziehen. Bei Eva kommt noch dazu, dass sie mit Adam aus dem Garten Eden vertrieben wurde. Sie leben nicht mehr im Paradies. Aber das Leben geht weiter. Gott hat sie nicht verlassen. Eva wählt auch einen bedeutenden Namen aus für ihren ersten Sohn. Kain. Man kann es nicht genau übersetzen, aber in etwa bedeutet es, ich habe ein Kind vom Herrn gekauft. Oder ich habe mit der Hilfe des Herrn ein Kind erschaffen. Ganz anders dagegen der Bericht über die Geburt Abels. Wir lesen nichts von Freude oder Jubel. Ganz lapidar steht da, und sie gebar seinen Bruder Abel. Die Ausleger sind sich nicht einmal einig, ob es sich um den nachgeborenen Zwillingen oder einen jüngeren Bruder handelt. Der Name Abel bedeutet Hauch oder nichts. Vielleicht war er ein schwächliches Kind. Auf jeden Fall scheint Evas Freude über seine Geburt nicht sehr groß zu sein und sie setzt wohl wenig Hoffnung auf ihn. Die Berufswahl der Brüder entspricht ihrem Naturell. Kain, der kräftig ist und zupacken kann, wird Bauer. Schwere Landarbeit macht ihm wahrscheinlich nichts aus. Abel dagegen wird Hirte. Kains Antwort nach der Ermordung seines Bruders auf Gottes Frage, wo dieser sei, nimmt das ironisch auf. Soll ich den Hirten hüten? Obwohl die Brüder unterschiedlich sind, sind sich beide in ihrer Frömmigkeit doch einig. Wir lesen nichts davon, dass es irgendeine Anweisung gab, aber beide bringen sie dem Herrn Opfer. Und genau das ist der Auslöser für die Katastrophe. Vielleicht kennen Sie auch noch die Kinderbibeln aus den 1970er Jahren. Dort war es ganz eindrücklich dargestellt. Der Rauch von Abels Altar stieg kerzengerade zum Himmel auf, während die Rauchsäule von Kains Opfer vom Wind verweht wurde. Man könnte sagen, diesmal ist Kain der Hauch, der verweht wird, und nicht Abel, der diesen Namen trägt. Es stellt sich die Frage, warum das so ist. Warum nimmt Gott ein Opfer an und verwirft das andere? Ausleger haben zu allen Zeiten ganz unterschiedliche Erklärungen dazu abgegeben. Die einen meinen, Gottes Ablehnung von Kains Opfer sei einzig und allein Gottes freie und unbegründete Entscheidung gewesen. Andere meinen, Kain lebte womöglich unaufrichtig und betrachtete das Brandopfer nur als eine religiöse Pflicht. Womöglich hatte er auch eigennützige Hintergedanken. In unserem Text wird darauf nicht eingegangen, wie derartige Fragen auch in anderen Geschichten nicht beantwortet werden. Denken wir zum Beispiel an Jakob, der seinem Bruder Esau vorgezogen wird. Oder Saul, der wegen seines Ungehorsams die Königswürde verliert, während David in einem ebensolchen Fall Vergebung und Bestätigung der Macht erfährt. Gottes Autorität ist nicht zu hinterfragen, auch wenn es uns schwerfällt, das zu akzeptieren. Denn wir als moderne Menschen sind es gewohnt, alles und jeden zu hinterfragen. Doch Gott allein ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, allgewaltig, allumfassend und einzig. Er steht über allem Denken, und er ist höher als jede menschliche Dimension. Aber er ist auch ein liebender himmlischer Vater. Auf jeden Fall ist Gott kein Tyrann, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Für mich war es sehr interessant, dass sich die jüdische Auslegung darauf verständigt, dass die Erklärung für Annahme oder Ablehnung auf der Wahl der Opfergaben beruht. Kain bringt das Erstbeste, während Abel das Erste und das Beste opfert. Erstaunlich ist, dass die Begründung dafür im Hebräerbrief und nicht im Alten Testament gefunden wird. In Hebräer 11, Vers 4 lesen wir, durch Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Kain war der willkommene erste Sohn. Wahrscheinlich war er immer der Liebling seiner Mutter. Er war es gewohnt, Anerkennung zu erfahren. Und dann, Gott verweigert seinem Opfer die Anerkennung. Vollkommen verständlich also die Reaktion von Kain, wie sie im Vers 5 beschrieben wird. Da wurde Kain sehr zornig, und sein Blick senkte sich. Ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen. Zorn, Neid und Scham kommen in einem auf. Man mag den anderen nicht mehr ansehen. Und im schlimmsten Fall gibt es eine schreckliche Kettenreaktion. Aus Neid wird Zorn, aus Zorn Hass und Hass erzeugt die Bereitschaft zur Gewalt. Kain sieht in Abel die Ursache seiner Ablehnung des Opfers durch Gott. Also muss Abel weg. Doch Gott ist die ganze Zeit anwesend. Er stellt Kain Fragen. Er will wissen, warum dieser so zornig ist. Und er weist ihn darauf hin, dass aus unrechtem Handeln Sünde wird. Er fordert Kain auf, sich zu beherrschen. Gottes Fragen sind keine Bitte um Auskunft oder ein Zeichen von Neugier. Sie sind ein Angebot zur Umkehr. Wir alle fragen uns, warum Gott nicht spätestens an dieser Stelle eingegriffen hat. Er hätte den Mord doch sicher aufhalten können. Doch Gott hält sich zurück. Aber mit seiner Frage an Kain, warum bist du so zornig? Und warum hat sich dein Blick gesenkt? Offenbart Gott etwas über die Struktur der Sünde. Die Gedanken des Hasses machen unfrei. Kain kann seinem Bruder nicht mehr ins Gesicht sehen. Er kann seinen Blick
auch nicht zu Gott wenden. Schon in diesem Moment ist Kain isoliert. Noch könnte er sich beherrschen, aber er schafft es nicht. Die Sünde beherrscht ihn. Wie oft geht es uns auch so? Ich spreche nicht von den großen Verbrechen. Mir geht es um die alltäglichen Kleinigkeiten. Wir wissen, dass unser Verhalten nicht richtig ist. Manchmal kämpfen wir und verlieren doch gegen die Sünde. Trotzdem ist sie kein unwiderstehliches Schicksal. Die Ehrlichkeit Gott gegenüber ist ein hohes Gut. Er kennt alle unsere Gedanken. Deshalb wird er auch niemals erschrecken, wenn wir ihm Neid, Kummer, Zweifel oder auch Niederträchtigkeiten gestehen. Gott wird niemals sagen, das hätte ich nicht von dir gedacht. Wir können Gott nicht enttäuschen, weil er keiner Täuschung über uns unterliegt, im Gegensatz zu uns selbst. Wenn uns das klar wird, könnte sich auch unser Verhalten und Miteinander in den Gemeinden ändern. Denn wie oft tragen wir auch hier Masken aus Angst, womöglich nicht mehr anerkannt zu sein oder nicht mehr dazuzugehören. Und wie oft bekennen wir mit dem Mund, dass wir alle aus der Vergebung leben und halten uns doch vom Geschwätz und von der Anklage nicht fern. Doch kommen wir zurück zu Kain und Abel. Kain führt seinen Bruder aufs Feld. Ein Ausleger schreibt, das ist auch ein Bild. Kain führt seinen Bruder aus der Gegenwart Gottes in dem Bereich, in dem er sich als Bauer auskennt. Vielleicht hofft er, dass Gott ihn dort nicht sieht. So ähnlich wie Adam und Eva, als sie sich versucht haben, im Paradies vor Gott versteckt zu können. Kain erschlägt seinen Bruder und verscharrt ihn vermutlich in der Erde. Er befleckt mit Abels Blut den Acker, von dem er bisher so gut gelebt hat. Er macht sich damit sein Weiterleben als Bauer selbst unmöglich. Als Kains Opfer von Gott nicht angenommen wurde, stand er nicht unter seiner Gnade. Nun aber verflucht ihn Gott. Im Paradies wurden die Schlange und die Erde verflucht. Nun trifft der Fluch einen Menschen. Und es ist das erste und einzige Mal, dass Gott selbst einen Menschen verflucht. Der Mord ist geschehen. Nichts lässt sich mehr rückgängig machen. Gott hat den Mörder verflucht, aber er lässt ihn nicht los. Als erstes hilft er ihm, seine Schuld einzugestehen. Denn versteckte Schuld zerstört einen Menschen von immer, von innen heraus. Gott vertreibt Abel von Kain zwar von seinem Acker, dem Ort, an dem er gewohnt war, zu leben und zu arbeiten. Gleichzeitig versicherte er ihm aber, dass er weiter unter seinem Schutz steht. Er gab ihm ein Schutzzeichen. Wie dieses Kainsmal ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber es muss den Menschen, die ihm begegnet sind, verständlich gewesen sein. In Hesekiel 18, Vers 23 lesen wir dazu, Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Zuerst bietet ihm Gott einen Raum zur Umkehr. Und als er dieses Angebot nicht angenommen hat und zum Mörder wurde, bietet er ihm einen Raum zum Weiterleben. Wo die Geschichte von Kain endet, gibt es im Neuen Testament einen viel gewaltigeren Weg. Als Menschen des Neuen Bundes wissen wir, dass Gottes Güte noch unbeschreiblich weiterreicht. Und im Rückblick auf Golgatha können wir sagen, Gott steht nicht nur zu einem Mörder, Gott hängt zwischen zwei Mördern. Gott erleidet die Strafe eines Mörders für alle Mörder. Und Gott spricht in Jesus auf Golgatha zu einem Mörder. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist unglaublich, aber ein Mörder ist der Erste, der den Rückweg ins Paradies antritt, aus dem die Eltern von Kain und Abel vertrieben wurden. Wenn man das bedenkt, kann man dann noch daran zweifeln, dass Gott es auch mit Kain beim Erleben an seinem Altar gut gemeint hat? Dürfen wir dann überhaupt noch in Erwägung ziehen, dass Gott irgendeine oder irgendeinen von uns verstößt und nicht segnet? In Christus gibt es keinen Vorzug, außer dem einen, den Vorzug, von ihm geliebt zu sein. Wir fällen ja sehr schnell unsere Urteile. Oft fragen wir dabei nicht tiefer nach. Und oft verstehen wir Gottes Handeln nicht. Mir geht es auch oft so. Aber ich bin mir sicher, Gott meint es gut mit uns. Auch dann, wenn wir ihn nicht begreifen. Um Predikant zu werden, musste ich eine lange Ausbildung absolvieren. Es war sehr viel theologische Theorie dabei. Und glauben Sie mir, es ist nicht furchtbar viel hängen geblieben. So viel aber auf jeden Fall. Würden wir den großen und allmächtigen Gott mit unseren kleinen Menschenhirnen immer verstehen, wäre er dann aber überhaupt der große und allmächtige Gott? Wenn Gott schon alles tut, um einen Mörder wie Kain zu schützen, dann dürfen wir erst recht darauf vertrauen, dass er bei uns ist, uns für uns sorgt und uns lieb hat. Und er hat uns so sehr lieb, dass er seinen Sohn für unsere Schuld hat büßen lassen, damit wir leben dürfen. Und er schickt uns auch immer wieder Menschen, die uns bewahren und helfen. Im Evangelium haben wir gehört vom barmherzigen Samariter. Auch heute gibt es immer wieder solche Menschen, die für ihre geringsten Brüder da sind. Menschen, denen Nächstenliebe und Solidarität Herzensanliegen sind. Ein Ausleger schreibt, wer bei Gott eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. In unseren Gemeinden bezeichnen wir uns gern als Geschwister. Leben wir auch so. Achten wir aufeinander. In der Familie, aber auch in der Nachbarschaft, in der Kirchgemeinde, in den Vereinen oder Freundeskreisen. Wir als Kirche sollen uns einbringen, wo wir gebraucht werden. Machen wir es doch einfach so, wie Jeremia es sagt. Suchen wir der Stadt Bestes, statt zu fragen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Jetzt noch einige Ankündigungen und Abkündigungen. Der Wochenspruch für die kommende Woche und den heutigen Sonntag. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Aus Matthäus 25, Vers 40. Das Dankopfer sammeln wir wieder am Ausgang. Einmal hinten auf der rechten Seite, wenn er zum Turm rausgeht, ist ja diese Orgelpfeife für unsere Orgel für die Sanierung sammeln wir da. Und die allgemeine Kollekte ist heute für die Diakonie Sachsen bestimmt. Da gibt's auch eine kurze Information dazu. Hospizarbeit, Nächstenliebe, Dasein, Herzenssache. 14 ambulante Hospizdienste, 4 diakonische stationäre Hospize sowie eine regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle gibt es in der Trägerschaft der Diakonie Sachsen. Wir sind dankbar für diese Hospizlandschaft, in der nahezu 900 zumeist ehrenamtliche Mitarbeitende seit vielen Jahren vorbildhaft, konfessions- und weltanschauungsübergreifend koordiniert durch einen gemeinsamen sächsischen Landesverband daran arbeiten, die Hospiz- und Palliativversorgung von Menschen in der letzten Lebensphase voranzubringen. Ohne die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer wäre die Hospiz-Idee nicht umzusetzen und auch nicht das, was sie ist, nämlich Nächstenliebe, Dasein und Herzenssache. Für die Ausrichtung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche, für ihre Gewinnung, Schulung und Anerkennung, aber auch für die Unterstützung von Angeboten der Trauerarbeit, angemerkt dazu, die derzeit aus öffentlichen Mitteln nicht gefördert wird, und nicht zuletzt für die weitere Verbreitung der Hospizidee durch die Stärkung und den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit sollen die Mittel der Landeskirche verwendet werden, der Landeskollekte verwendet werden. Damit trägt die Kollekte zur notwendigen Enttabuisierung des Sterbens und zur Weiterentwicklung der allgemeinen palliativen Kompetenz bei, stärkt das ehrenamtliche Engagement und unterstützt die Beratungs- und Gruppenangebote für trauernde, pflegende Angehörige und Erkrankte. Insbesondere das Thema nachzuholende Trauer wird die Hospizarbeit infolge der Corona-Pandemie, in der eben viele Angehörige nicht oder nicht angemessen Abschied nehmen konnten, noch auf lange Zeit prägen. Dafür vielen Dank für eure Kollekte. Wir laden ein für heute 11 Uhr Kindergottesdienst und Lammergruppe. Am Mittwoch findet keine Bibelstunde statt, aber um 18 Uhr ist in Schönheide im Paul-Gerhardt-Haus wieder ein Gebetstreffen für unsere Region des Schwesternkirchverhältnisses Eibenstock und Umgebung. 18 Uhr am Mittwoch im Paul-Gerhardt-Haus. Wer dazu Lust hat, ist herzlich eingeladen. Am Samstag 13 Uhr findet die Schulanfängerandacht statt und nächsten Sonntag wieder 9.30 Uhr Predigtgottesdienst und 11 Uhr Kindergottesdienst. Wir wollen auch der Verstorbenen gedenken und ich bitte euch dazu aufzustehen. Verstorben aus unserer Gemeinde ist am 16.08.21 Frau Edith Gertrud Breuer, geborene Hermann, im Alter von 88 Jahren. Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 25. August, auf unserem Friedhof statt. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Vater im Himmel, hab Dank, dass du der Frau Breuer so viele Jahre hier auf dieser Erde geschenkt hast. Danke, dass sie so lange hier sein konnte. Ich bitte dich für alle Angehörigen. Sei du bei ihnen in der Trauer. Stärke du sie und gib ihnen Hoffnung. Danke, dass du durch das Evangelium ewiges Leben ans Licht gebracht hast. Sei du bei uns. Wir danken dir. Amen. Vielen Dank.
Lasst uns beten und Fürbitte halten. Himmlischer Vater, du unser Schöpfer, der du das Dunkel unserer Gedanken und unseres Lebens kennst. Wir danken dir für dein Wort, das aufdeckt, was wir zu verbergen versuchen. Dein Wunsch ist es, zurechtzubringen, zu formen und nach dem Bild deines Sohnes zu gestalten. Wir danken dir, dass wir ehrlich sein können vor dir. Wir danken dir für deine Vergebung und jeden neuen Anfang, den wir vor dir und den Menschen machen können. In einem Moment der Stille nennen wir dir, was uns durch die Predigt in den Sinn gekommen ist und unsere Gedanken beschäftigt. Wir bitten dich, hilf uns zur Versöhnung. Hilf uns, miteinander so umzugehen, dass wir einer dem anderen helfen und ihn ehren. Hilf uns, das Licht deiner Liebe in unseren Ort hineinzutragen. Gib, dass bei uns Anschuldigungen und Verdächtigungen ein Ende haben. Wir bringen dir heute Menschen, die Opfer sind von Gewalt und Hass. Wir bringen dir aber auch die Täter und bitten dich, decke ihnen um ihretwillen ihre Schuld auf. Wir bringen dir die Länder und Staaten und Völker, die zerrissen sind durch Rache und Vergeltung und in denen die Waffen einfach nicht schweigen wollen. Wir bitten dich für unsere Regierungen, dass sie in Weisheit Verhältnisse schaffen, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Danke, dass du nicht aufhörst, Menschen zu rufen und zu helfen. Und gemeinsam bitten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Danke Ihnen, dass ich hier sein durfte, und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag.